So ein Marktplatzgeschäft machen wir nur, wenn wir damit Geld verdienen. Damit verzichten wir auf Umsätze, die nicht profitabel sind. Und ich denke mal, das fasst zusammen, wohin das Marktplatzgeschäft einfach auch in Zukunft sich bei Tom Tailor entwickeln wird, wo wir jetzt einfach auch schon verstärkt natürlich seit einem Jahr arbeiten. Wir haben irgendwie intern sehr viele Tools gebaut, um diesen Profitabilitätsfaktor oder Fokus, den wir überall haben, den man ja, denke ich mal, generell im Marktplatzgeschäft gerade merkt, abbilden zu können und da einfach Entscheidungen zu treffen.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Moin, Juliana.
Hi, Moritz.
Schön, dass du dabei bist. Wir kennen uns ja vor allem von unserem AOM, von unserem Head-on Marketplace Networking-Event. Aber mir fiel noch ein, wir haben ja nicht nur die große gemeinsame Leidenschaft Marketplaces, sondern unser Heimverein, der heute schon in Kiel ist, aufgestiegen und St. Pauli. Ich hoffe, das ist kein Geheimnis, dass ich das hier verrate.
Nee, auf gar keinen Fall. Das ist ein sehr offenes Geheimnis, dass ich großer St. Pauli-Fan bin. Ja.
Das ist ganz witzig. Wir wollten ja eigentlich früher aufnehmen. Das lag ja dann an mir, dass es sich jetzt ein bisschen verzögert hat. Und da wollte ich eigentlich ins Intro reinbringen, dass wir gerade Spitzenreiter waren mit Kiel. Mhm. Und eher klar war, dass Kiel aufsteigt als Pauli.
Ja. So schnell ändern sich die Zeiten.
Ja, aber da haben wir ja beide irgendwie Glück gehabt, was das angeht.
Ja, ich glaube, es ist das beste Outcome, was wir haben konnten. Und es ist auch sehr schön, dass wir es ein bisschen dem HSV zeigen konnten. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht rausnehmen sollten, aber nein, Quatsch. Auch das ist vollkommen legitim und ich denke, der sportliche Ehrgeiz ist auf jeden Fall richtig.
Ja, also alle drei Nordclubs oben sehen wäre nochmal cooler. Ja. Aber ja, gut. Soll heute nicht um Fußball gehen. Ich bin jetzt auch gar nicht so der typische Fußballfan, aber ich meine, Holstein Kiel, da fiebert man schon mit. Ist schon ziemlich cool, dass sie jetzt auch in der ersten sind.
Ja, das stimmt.
Okay, lass uns mal reinstarten. Stell dich auch gerne mal vor, Juliana, wer du bist und was du vor allem bei Tom Tailor machst, weil darum soll es ja heute hauptsächlich gehen.
Auf jeden Fall. Genau, ich bin Juliana, ich bin ein Hamburger Dern durch und durch, also hier geboren, aufgewachsen und hier irgendwie auch kleben geblieben. Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren im Marktplatzgeschäft, habe da mehr durch Zufall ehrlicherweise damals eine Stelle bei der finnischen Kindermarke Reimer gefunden und habe mich irgendwie verliebt in diese Branche und bin dann jetzt knapp ein Jahr, also ich feiere jetzt tatsächlich auch Einjähriges bei Tom Tailor.
Glückwunsch.
Dankeschön.
Ist aber nicht genau heute, ne?
Nee, genau, ist am 19., aber okay. Genau, ist jetzt ganz, ganz bald. Genau, bin jetzt seit knapp einem Jahr bei Tom Tailor und betreue hier Zalando als Key Account Managerin.
Okay, das heißt, kann man sagen, dass du eine typische Marketplace-Managerin bist oder triffst das nicht ganz?
Ich zitiere hier immer sehr gerne die Valerie, die immer sagt, typische Marktplatzmanager sind eierlegende Wollmilchsäue.
Richtig.
Und definitiv. Also wir hatten neulich unseren Azubi zu Besuch, der mal reingeschnuppert hat. Und als wir so angefangen haben zu erzählen, was wir alles genau machen, ja, da hat er ziemlich gestaunt und meinte so, okay, das ist ganz schön viel. Und ich war so, ja, schon, ein bisschen was von allem. Aber genau, das ist es ja, was es ausmacht.
Kannst du vielleicht mal skizzieren, wie so ein typischer Alltag, wenn du es irgendwie erzählen magst, bei dir aussieht? Vielleicht, wie geht es morgens los, was machst du eher mittags? Also eben als Marketplace-Managerin, dass mal rüberkommt, was da alles irgendwie dazugehört oder wie du es so strukturierst?
Ja, klar, gerne. Also es geht natürlich in erster Linie auch bei uns irgendwie viel um die Zahlen. Also wie waren die Umsätze vom vorherigen Tag? Das ist so immer der erste Check am Morgen. Und dann aber gleichzeitig auch, wie viele Produkte sind denn eigentlich online? Also ein bisschen zu gucken, sind die neuesten Kollektionen schon alle live? Sind da Fehlercodes? Dann im Zweifel sich mit den Werkstudentinnen austauschen. Okay, was muss heute gemacht werden? Welche Produktfehler müssen bearbeitet werden? Dann kommt noch mit rein, die Logistikprozesse zu überprüfen. Da kommen wir später auch noch mal zu, hoffentlich, weil wir bei Zalando unter anderem im hybriden Modell unterwegs sind. Also das ist auch immer noch ein großes Thema. Dann den Kundenservice zu koordinieren, da zu schauen, ob alle Kundenservice-Anfragen auch bearbeitet worden sind, ob es da irgendwelche offenen Themen gibt. Zum Monatsanfang dann jeweils die Monatsabrechnung vom vorherigen Monat. Das sind so die ganzen externen Dinge. Und dann so interne Themen sind dann natürlich die Produktdatenoptimierung, Prozessoptimierung im Allgemeinen. Da kann man sich, denke ich, mal gut vorstellen, dass bei Tom Tailor mit der Größe, die wir haben, da einige Parteien irgendwie zusammenkommen und man das dann halt koordinieren muss und Ich denke mal, ich habe 1 Million Dinge vergessen, aber das ist das, was mir jetzt als erstes mal so eingefallen ist.
Es klingt schon, wie zu erwarten, recht umfassend. Ja. Was muss passieren, damit das ein richtig guter Tag ist, so in deiner Position? Was muss passieren, damit das eher ein schwieriger Tag wird, weil vielleicht eher eine neue Hürde, neuer Blocker irgendwie entstanden ist?
Also ein richtig guter Tag ist bei mir so ein Mix aus Aufgaben, die man gut abarbeiten kann. Also ich bin ein großer Fan von To-Do-Listen. Von daher so die erste Hälfte des Tages gerne Themen einfach abarbeiten und irgendwie, weiß ich nicht, dann bestimmte Analysen wieder mal durchführen, um zu gucken, wie man sich entwickelt hat und da einfach so gelernte Prozesse nochmal umsetzen und dann die zweite Hälfte des Tages am liebsten zu schauen, ja, was man noch verbessern kann und was man dafür braucht und wie es vielleicht die Mitbewerber auch machen und welche Systeme man dafür benötigt. Also so ein bisschen kreative Arbeit auch, weil das ist ganz schön, dass das bei uns auch möglich ist, da einfach den Raum auch für zu haben, dass wir nicht stehen bleiben. Weil das ist ja auch das, finde ich, auf jeden Fall, was das Marktplatzgeschäft ausmacht, dass es halt keine Branche ist, die stagniert, sondern irgendwie ständig in Bewegung ist. Und dafür muss man halt als Marktplatzmanagerin dann auch ständig in Bewegung sein.
Ja, und willst du die zweite Frage beantworten? Oder ist es ja. Vielleicht finden wir nachher ja im Laufe des Podcasts wahrscheinlich noch so ein paar typische Blocker und Hürden, die man angehen muss.
Ja, ich denke, ich spreche da allen Marktplatzmanagern aus der Seele. Das ist auch, glaube ich, relativ egal, um welchen Kanal oder welche Plattform es sich da dreht. Wenn so spontane Änderungen auftauchen, die auf einmal Auswirkungen haben auf alles andere, ist das schon mal was ja, ein bisschen auf die Palme bringen kann, weil man einfach weiß, wie viel Arbeit dahinter liegt. Und es gibt dann so lustige Fälle, dass irgendwie ein neuer Fehlercode entwickelt worden ist und auf einmal ein Großteil der Produkte offline ist. Das sind dann so Sachen, die, ja, wo ganz viel Atmen angebracht ist.
Wir wollen ja heute tiefer in die Marketplace-Welt von Tom Taylor eintauchen. Ich finde es immer ganz cool für die Zuhörer, aber natürlich auch für mich, wenn du vielleicht vorher nochmal so die Positionierung von euch skizzieren könntest. Das heißt, was sind eigentlich eure Online-Kanäle? Was macht ihr offline? Und wie sieht eigentlich auch so eure Zielgruppe aus?
Genau, also Tom Taylor ist ein Hamburger Fashion-Mainstream-Label, kann man, denke ich mal, so sagen, ist 1962 gegründet worden. Wir haben inzwischen E-Commerce in 20 Ländern, sind generell in über 40 Ländern erhältlich, haben unter anderem 8 Millionen Visitor im E-Com pro Jahr oder über 8 Millionen und davon sind knapp 900.000 auch schon Loyalty-Members. Also es sind irgendwie ganz schöne Zahlen, die man immer mal teilen kann. Tom Taylor hat 8 Hauptkollektionen plus NOS in 4 verschiedenen Linien, also jeweils Herren und Damen, eine Casual, eine Denim-Linie, Kids, Lizenzen, eine Plus-Linie. Kommen wir so auf 4.000 Artikel pro Jahr, denke ich mal. Also Artikel sind dann Produkt-Farbkombination. Tom Taylor, wie gesagt, steht so ein bisschen so für den Coastal Casual Lifestyle, das sagen wir mal ganz gerne, und gute Qualität für einen fairen Preis. Also um das mal preislich so ein bisschen einzuordnen, wir stecken irgendwo zwischen Fast Fashion und Premium, denke ich mal, aber auch bekannt für den Großteil der Menschen, die in Deutschland Mode kaufen. Da kam man in den letzten Jahren auf jeden Fall eigentlich nicht an Tom Taylor vorbei. Wir sind grundsätzlich in über 13.000 Point of Sales zu erreichen. Dazu gehören halt eigene Läden, dazu gehören Franchise-Läden, Shop-in-Shop-Flächen und Multibrand-Retailer. Und was man sich wahrscheinlich auch schon denken kann, wenn man hört, Tom Taylor 1962 gegründet. Wir sind mit den aktuellen Zahlen aus 2023, also wir haben 47% Wholesale-Anteil und das sind dann die online und offline zu finden sind. 17% sind dann pure Online-Player. Davon ist die Hälfte der eigene Online-Shop und Marktplatz. Also wir machen wirklich ein Mini-Teil aus. Das denkt man immer gar nicht so, aber es ist fairerweise einfach immer noch ein großes Wholesale-Geschäft und wir haben 36% Retail. Das kommt dann auch nochmal mit dazu. Also man merkt, es ist eher offline getrieben nach wie vor. Das ist ein bisschen historisch gewachsen und dementsprechend, wenn man jetzt mal wieder in unsere Branche reinspringt, macht es das natürlich auch ein bisschen schwieriger, was die Systemlandschaft angeht und die Produktdaten angeht. Aber da kommen wir später nochmal zu. Und so was unsere Kunden und Kundinnen angeht, sind unsere Bestandskunden auf jeden Fall eher mittleres bis höheres Alter. Da darf jetzt jeder selber entscheiden, was das für Altersspannen sind. Und genau, wir wollen uns, denke ich mal, wie auch alle anderen Mainstream-Marken, schrittweise auch etwas jünger aufstellen, haben dafür echt ganz coole Topics, die wir gerade angehen und die auch schon teilweise umgesetzt sind, also wie unser Loyalty-Programm in unserer eigenen App. Und genau, ganz viele andere tolle Dinge, die da noch kommen, von denen ich aber noch nicht so viel verraten darf.
Erstmal herzlichen Dank für die Transparenz. Ich habe erstmal ganz, ganz fleißig hier mitgeschrieben.
Ein paar Zahlen gedroppt.
Die Zahlen kannte ich ja auch noch nicht. Und ja, ich glaube auch für die Zuhörer, damit das jetzt nicht so, weil es, was jetzt negativ dargestellt ist, aber klar ist in dem Fall bei so einer Brand wie eurer online jetzt noch nicht der größte Teil. Ne? Ich glaube, das ist aber auch relativ normal in der Branche für eine Mainstream-Marke, die so früh entstanden ist, so stark offline gewachsen ist. Ich glaube, das ist relativ normal. Aber cool, dass du das so transparent teilst. Dann können die Zuhörer, wenn sie in ähnlichen Branche sind, mal so ein bisschen abgleichen, wie das bei denen aussieht. Ich hatte gelesen, ihr seid in über 30 Ländern ja weltweit vertreten.
Ja.
Mit unzähligen Verkaufsorten hattest du genannt. Welches sind denn so die relevantesten Länder? Gerne auch mal direkt schon zum Thema fürs Thema Marketplace.
Definitiv der Dachraum. Also ganz, ganz stark im deutschsprachigen Raum. Wir wachsen gerade, und das ist auch so ein bisschen schon den Outlook zu geben, wir wachsen auch sehr stark in Osteuropa. Das ist einfach auch ein Markt, den wir selber auch für den Marktplatz sehr, sehr interessant, oder als sehr interessant erachtet haben oder auserkoren haben, kann man so sagen. Aber ganz klar, Deutschland, Österreich, Schweiz sind so unsere Kernmärkte.
Okay, ja. Mich würde mal interessieren, was heißt eigentlich für Tom Tabor Marketplace? Ich hatte im Vorgespräch schon rausgehört, dass bei euch ja ganz, ganz viel passiert ist in den letzten Jahren. Vielleicht kannst du es ja nochmal so ein bisschen historisch skizzieren. Wo wart ihr vor ein paar Jahren und wo steht ihr jetzt, was das Thema angeht?
Marktplatz ist bei uns, also wenn man jetzt so den Vorläufer mal nimmt, ne, mit dem ganzen Consignment-Modellen, schon 2007 gestartet, damals noch mit historischen Namen wie Neckermann, Quelle und Co. Und 2016 ist das Marktplatzgeschäft dann offiziell gestartet und ich denke mal, wie bei vielen anderen Marken auch, eher so ein Nebenherprojekt von einer Werkstudentin gewesen und ist dann gewachsen, dann ist das Team gewachsen, dann ist das Team wieder geschrumpft und gleichzeitig sind irgendwie mal Marktplätze dazugekommen, mal Marktplätze weggefallen. Wir sind durch diese hohe Fluktuation im Team jetzt erst seit knapp einem Jahr, also nach mir ist noch eine weitere Kollegin gekommen und jetzt sind wir so das Kernteam im Operativen zu dritt plus Werkstudentin und dann mit einer Teamlead noch mit dabei, die jetzt auch erst seit diesem Jahr mit dabei ist. Also wir sind irgendwie relativ frisch so als Team zusammengewachsen und das führte dann auch dazu, dass wir eigentlich im letzten Jahr alle Prozesse, die es so rund um das Marktplatzgeschäft gab, nochmal neu durchdacht haben und überarbeitet haben. Man kann natürlich nicht alle auch Systemlandschaften irgendwie von 0 auf 100 einmal umkrempeln, aber das, was historisch so gewachsen ist, ist auf jeden Fall bei uns gerade ganz schön am sich verändern und durchdenken und brauchen wir das wirklich und sind die Systeme, die wir haben, überhaupt die, die wir auch für die Zukunft haben wollen. Und in dem Zuge und auch so ein bisschen durch die externen Faktoren, ich meine, das letzte Jahr war für viele Plattformen nicht wirklich das Einfachste, führt es jetzt dazu, dass wir aktuell tatsächlich nur auf About You, Otto und Zalando live sind im Marktplatzgeschäft. Und perspektivisch halt natürlich gucken, auch gerade Richtung 2025, welche Plattformen da noch mit dazukommen können. Aber das ist jetzt gerade mal so unser Fokus. Und ja, deswegen sprechen wir ja heute auch mal weg von Amazon. Du hast es wahrscheinlich schon gehört, Amazon fehlt da. Ja. Und das ist, denke ich mal, auch gleich ein ganz anderes wichtiges Thema, das wahrscheinlich auch viele große Marken kennen. Es ist halt eine wahnsinnige Challenge, genau das System oder das Modell zu finden, was für das Unternehmen das Beste ist. Und dabei dann halt im Zweifel auch darauf zu verzichten, dass man selber als Abteilung irgendwie noch mehr Gewinne machen kann. Und das ist halt bei Amazon zum Beispiel so der Fall.
Vielleicht auch einfach mal direkt die plumpe Frage. Ich meine, die meisten Zuhörer von uns werden sich mehr mit Amazon beschäftigen. So, aber Fashion funktioniert anders. Und um da jetzt mal jeden nochmal abzuholen, warum funktioniert Amazon eigentlich anders, was Fashion angeht? Oder warum ist Amazon, was Fashion angeht, mit Sicherheit nicht so relevant wie Zalando? Vielleicht hast du ja auch so einen kleinen Share, was das angeht. Kannst du das irgendwie nochmal so ein bisschen aufdröseln?
Also ich würde gar nicht mal sagen, dass Amazon nicht relevant ist, was Fashion angeht. Ich glaube, Amazon hat andere Kernkompetenzen, sagen wir es mal so. Wenn man es jetzt einfach auch mal so ganz aus privater Endkundensicht irgendwie sieht. Also wenn ich bei Amazon was suche, dann habe ich halt, dann weiß ich ungefähr, was ich suche und gehe dann damit halt los. Und wenn ich bei Zalando bin, dann ist es für mich eher wie so ein Shopping-Trip in der Innenstadt, so ganz stumpf, weil dann weiß ich, okay, ich bräuchte vielleicht, weiß ich nicht, ein neues T-Shirt, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, wie es aussehen soll. Und dann lasse ich mich ein bisschen treiben. Und Zalando jetzt im Allgemeinen hat ja auch einen sehr viel höheren Lifestyle-Anspruch, als Amazon das wahrscheinlich hat. Also ich möchte jetzt auch keinen Quatsch hier erzählen, weil dafür fairerweise setze ich mich auch nicht so häufig mit Amazon auseinander. Oder nicht so intensiv. Natürlich setze ich mich mit Amazon auseinander. Genau.
Aber nein, an also sich, ich meine doch gar nicht, sozusagen nicht relevant ist.
Ja. Ne?
Wir haben ja auch viele Kunden, die wir auch über Jahre da groß gemacht haben, ob das jetzt irgendwelche B2C-Brands sind oder ob das irgendwelche großen Hersteller sind. Klar, dass sie da auch erhebliche Shares haben können und dass es vor allem ein super wichtiger Touchpoint ist. Das weiß jeder mittlerweile. Ne? Ich suche jetzt auch nach Tom Taylor. Ich hatte witzigerweise auch vorher mal geschaut. Ich glaube, dann war Amazon irgendwie an Position 9 und vorher war halt, also was jetzt die SERP angeht, ne? Also die, wenn ich nach Tom Taylor google, war das erst euer Shop, logischerweise, auch mit Shopping-Anzeigen.
Sehr gut.
dann kam Zalando, Limango, P&C und irgendwann Amazon und dann ging es halt irgendwie so weiter. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht eine ganz unübliche SERP-Struktur, wenn ich nach einer Fashion-Brand schaue, aber so, das ist jetzt sozusagen nicht ganz ungewöhnlich und trotzdem finde ich, darf man, wie du auch gesagt hast, offen darüber sprechen, dass Amazon einfach nicht der stärkste Player ist, was Fashion angeht und das hat einfach auch Gründe, ne? Und die muss man auch einfach nennen, wie vielleicht ja auch noch irgendwie arbeiten werden und das wollte ich erstmal so ein bisschen am Anfang skizzieren. Es hat einfach Gründe, warum Amazon für Fashion-Player wirklich teilweise nach wie vor noch Pain ist und natürlich aus Endkundensicht eben nicht dieses Lifestyle-Erlebnis, nicht diese Individualisierungsmöglichkeiten hat, wie es vielleicht bei einem Zalando dann doch auch schon wirkt heutzutage.
Ja, ich glaube, um da einfach nochmal reinzuspringen, also gerade bei so einer Marke wie, ich meine, wir haben einen großen NOS-Anteil, das heißt schön viele Produkte, die auch einen langen Lebenszyklus haben, aber wir haben auch einfach mit den 8 Hauptkollektionen, die wir irgendwie pro Jahr haben, so gut wie jeden Monat eine neue Kollektion, die rauskommt. Mhm. Jede Kollektion, wenn man das jetzt mal über alle Linien sich anguckt, hat mit Sicherheit um die 300, 400 irgendwie neue Parents heißt das, glaube ich, bei Amazon, ne? Ja, genau. und dann kann man sich vorstellen, wie viele ERNs dann noch dahinter liegen, wenn man so ein T-Shirt hat, was irgendwie dann schon 8 Größen hat. Also es skaliert sich sehr, sehr schnell hoch. Und ich glaube auch, der wesentliche Unterschied zwischen Amazon und Zalando ist, was auf der anderen Seite ist, ist kein Vorteil für Zalando, fairerweise, um das mal direkt vorwegzunehmen. Zalando friert die Produktdaten ein, ab dem Moment, in dem das Produkt durch deren Prozesse validiert worden ist. Das heißt, du kannst im Nachgang, wenn ein Produkt einmal live ist, kannst du nur noch durch manuelle Templates und Änderungsanfragen Produktdaten ändern. Und das ist, soweit ich mich erinnere, bei Amazon ja definitiv nicht der Fall. Und gerade so die Produktdatenpflege und zu schauen, okay, ist eigentlich noch der Content live, den ich live haben wollte, ist, glaube ich, eine der größten Challenges, die man hat auf einem offenen Marktplatz wie Amazon.
Ja, hast du perfekt zusammengefasst. Also einerseits würde ich mir diesen Button wünschen, den du gerade skizziert hast, dass ich die Produktdaten einfinde auf Amazon. Andererseits haben wir jetzt ja mit Robbed unsere eigene BI- und Monitoring-Lösung gebaut, dass ich eben zumindest als Hersteller direkt Bescheid bekomme und weiß, wie ist gerade der Zustand meines Contests. Das heißt, wir haben uns natürlich auch darauf ein bisschen spezialisiert, weil das Problem wird sich bei Amazon nicht ändern. Die haben einen Vendor, ich glaube, 3 verschiedene Kataloge. Seller funktioniert schon ein bisschen besser. Dann hast du noch die Markenhoheitsrechte. Dann hast du etliche Händler auf einer Seite. Mir ist bewusst, auch Zalando hat natürlich theoretisch eine Buybox, beziehungsweise hat theoretisch verschiedene Verkäufer auf einer Seite, aber du hast es, glaube ich, gut zusammengefasst, auch nochmal für alle Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht so tief bei Fashion drin sind. Das ist einfach ein riesen Unterschied, dass es dort dann einfach komplett statisch ist. So, ich weiß, was halt akzeptiert wurde, was hochgeladen wurde, ist auch dann wirklich live. Und das sieht bei Amazon natürlich ganz anders aus. Und das ist auch, ohne jetzt heute tiefer reinzugehen, natürlich bei Amazon Stichwort Varianten-Merging, also dass die Varianten überhaupt alle angezeigt werden, dass die richtig zusammenhängen und nicht irgendwie auseinanderfliegen. Natürlich ein Riesenthema, was wir zum Beispiel auch mit unserem Kunden Calvin Klein jahrelang hatten. So als bestes Beispiel, die natürlich auch einen riesen Pain damit haben, wenn die jetzt halt ein, von mir aus auch ein NOS-Produkt haben, irgendwie hier so ein BH, die von denen bekannt ist, oder so eine Unterhose für Männer und dann fliegen halt da die Größen auseinander, ist einfach ein riesen Pain. Du musst dich um sowas halt kümmern, obwohl du eigentlich die Zeit in viel wichtigere Sachen stecken könntest.
Absolut. Und ich glaube, es ist auch, also ich weiß noch, ich habe damals bei Reimer, hatten wir Amazon mit ongeboardet Und wir hatten halt zum Beispiel so einen Tag, wo dann auf einmal der komplette japanische Content von unserem japanischen Team auf dem deutschen Amazon-Account drauf war. Und ich glaube, sobald du das nicht als Team auch abbilden kannst, Amazon oder auch andere Plattformen, es ist ja nicht nur Amazon, die halt die so hohe Anforderungen haben, was irgendwie das Produkt, die Produktdatenpflege angeht. Solange du das als Team nicht abbilden kannst, ergibt es halt auch einfach keinen Sinn und ist operativ gesehen auch nicht, macht auch einfach keinen Spaß, seien wir mal ganz ehrlich.
Ja. Die Anforderungen sind ja nicht mal hoch, die sind einfach nur halt schlecht, beziehungsweise technisch.
Das ja, hast also, du jetzt gesagt.
Naja, also bei Amazon ist es einfach technisch schlecht gelöst. Ne?
Ja.
So. Skizzier mal bitte, was eure Strategie überhaupt ist bezüglich Marketplace. Also was, was heißt Marketplace versus Wholesale, um das jetzt zu verstehen, wo wollt ihr hin und warum wollt ihr dahin?
Unser CEO hat neulich, also unter anderem unser CEO hat neulich in der TV ein Interview zu Tom Taylor gegeben und daraus möchte ich gerne einen Satz zitieren, weil der das ganz gut zusammenfasst. Und zwar hat er gesagt, dass unser Marktplatzgeschäft machen wir nur, wenn wir damit Geld verdienen, damit verzichten wir auf Umsätze, die nicht profitabel sind. Und ich denke mal, das fasst zusammen, wohin das Marktplatzgeschäft einfach auch in Zukunft sich bei Tom Taylor entwickeln wird, wo wir jetzt einfach auch schon verstärkt natürlich seit einem Jahr arbeiten. Für vielleicht ein, zwei Hörer, die jetzt gerade zuhören, die meinen Vortrag auf der Marktplatz-Convention gehört hatten, da haben wir schon mal so angeteasert, dass das bei uns einfach gerade so ein krasses Topic ist, ist jetzt einfach noch mal wichtiger geworden. Wir haben irgendwie intern sehr viele Tools gebaut, um halt genau das abbilden zu können, um halt diesen Profitabilitätsfaktor oder Fokus, den wir überall haben, den man ja nicht nur in der Fashion-Branche, sondern denke ich mal generell im Marktplatzgeschäft gerade merkt, abbilden zu können und da einfach Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nach außen hin erstmal komisch wirken, aber nach innen gerichtet uns einfach zu dem oder dem Ziel näher bringen, das wir haben. Und ich denke mal, das ist so die große zukünftige Strategie.
Was sind Stellschrauben im Bereich Profitabilität, um da so mal tiefer einzutauchen? Ich weiß nicht, du hattest auch das Thema die hybride Zalando-Logistik angesprochen.
Genau.
Weil, also klar, dass vieles mit Preis zu tun hat und natürlich auch wahrscheinlich ihr möglichst viel, habe ich jetzt zumindest rausgehört, Overhead mit einem kleinen Team vermeiden wollt, dass ihr halt etliche Marktplätze pflegt. Wir beide haben ja auch gerade schon passend dazu beide genug Beispiele gefunden, was alles so ansteht. Ne? Und selbst wenn ihr halt irgendwie ein tolles PIM habt oder irgendwie natürlich im Hintergrund ein ERP. Das heißt, also die Gründe verstehe ich. Vielleicht kannst du ja auch mal in die Logistik eintauchen.
Genau, also ich denke, Logistikprozesse an sich einfach mit eins der wichtigsten Themen hat sich im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren ja schon gezeigt, dass ohne Logistik, also ohne eine vernünftige Logistik vor alledem, kann man das Marktplatzgeschäft einfach direkt auch wieder aufhören. Und dass die Kosten gestiegen sind, ist, denke ich mal, auch kein Geheimnis mehr. Und das hat bei uns dazu geführt, dass wir einfach auf Produktebene wirklich entscheiden wollen. Wir können es gerade schon wenigstens ein bisschen, wir wollen es noch sehr viel mehr in Zukunft, auf Produktebene einfach entscheiden zu können, okay, ist das ein Produkt, was wir über unser eigenes Fulfillment abbilden oder aber über die Fulfillment-Dienste von den Marktplätzen. Das ist bei uns jetzt aktuell nur noch Zalando, also wir machen aktuell nur noch ZFS. Und da einfach zu gucken, wo bringt es uns denn mehr? Wo macht es mehr Spaß? Und man muss dann natürlich auch sagen, Zalando hat ganz andere Möglichkeiten, was die Kosten angeht, in deren Fulfillment und das irgendwie auch attraktiv zu gestalten. Das machen sie sehr clever, finde ich. Also es fängt damit an, dass, um nochmal zurück zu der Buybox-Logik zu kommen, Zalando hat es so geregelt, dass an erster Stelle natürlich Zalando Wholesale steht. Finde ich auch fair, ist in Ordnung. An zweiter Stelle kommen dann aber die Kunden oder die Partner, die ZFS benutzen und erst danach dann die das eigene Fulfillment benutzen. Das heißt, das ist auch nochmal so eine Stellschraube, wo man vielleicht nochmal reinspringen kann, um zu sagen, okay, ich weiß, dass ich mehrere Wholesale-Partner habe, die auch als Händler auf Zalando unterwegs sind. Wir machen jetzt einfach ZFS und gewinnen dadurch halt die Buybox, ohne an den Preis ran zu müssen. Denn der Preis entscheidet bei Zalando nur in den Momenten, in denen quasi Sale-Phasen sind. In der normalen Verkaufsphase entscheidet halt die Logistik sehr viel mehr darüber, ob du die Buybox gewinnst oder nicht. Und wir sind bei Tom Taylor aktuell so aufgestellt, dass wir den, finde ich, sehr großen Luxus haben, das Risiko der Ware sowohl auf alle unsere Marktplätze als auch auf unsere eigenen E-Shops zu verteilen. Also wir teilen uns aktuell noch ein Lager. Wie das in Zukunft aussehen wird, da wird gerade intern ganz stark auch dran gearbeitet. Und das heißt, wir haben so den Großteil bei uns, bei unserem Logistikdienstleister liegen und dann halt ein Teil davon wird dann auf, also toolbasiert entschieden, der dann zu ZFS geschickt wird. Und das ist dann meistens so ein Mix, 50-50 ungefähr um und bei aus NOS-Ware und Kollektionsware. Und von der Kollektionsware dann halt auch wirklich nur die Produkte, wo wir wissen, okay, da haben wir historische Daten, also die Abverkaufsdaten aus den letzten Wochen und Monaten, die dann einfach auch zeigen, das funktioniert bei Zalando und kostet uns dann nicht unnötig Lagerkosten, weil es einfach da liegt und sich nicht verkauft.
Ich habe rausgehört, dass ihr viel Zeit investieren musstet, um euch, ob da irgendwie so ein Tooling oder Struktur aufzubauen, was auch diese Messung der Profitabilität angeht. Das heißt, ihr kriegt wahrscheinlich halt keinen perfekten Bericht, wie es so ist, von dem Marketplace, wo alles drin ist. Hast du da Tipps, wie ihr vorgegangen seid oder was vielleicht auch so ein bisschen die Key war, dass ihr da hinkommt und dass ihr dann so granular messen könnt für euch?
Also die Datenlandschaft, die wir bei Tom Taylor haben, ist sehr groß, was natürlich super schön ist. Und wir haben bei uns im Team oder ja, so ein, ich nenne es immer eine hybride Stelle, sowohl Marktplatz als auch E-Shop, der ein absoluter Tableau- und Excel-Crack ist und unseren Alltag sehr viel leichter macht. Und der hat sich hingesetzt und hat mit den Daten, die schon vorliegen, ein Tool gebaut, was auf Basis der Verkaufsdaten aus den letzten Monaten und daher davon abgeleitet eine Prognose für die Verkaufszahlen für die kommenden Monate dann halt errechnet hat, okay, ist das Produkt eher ein Fulfillment-Produkt oder ist es ein eigenes Fulfillment-Produkt? Ist es vielleicht überhaupt nicht profitabel, wenn wir es zum Beispiel für 20% reduzieren und dürfen wir das Produkt nur 10% reduzieren? Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Faktor, den aufs Pricing gesehen ganz, ganz viele in der Vergangenheit, und da zähle ich nicht nur Tom Taylor, sondern auch meinen vorherigen Arbeitgeber hinzu, nicht gut genug beachtet haben und wirklich in den Sale-Phasen absolut radikal rausreduzieren wollten. Und das einfach dazu geführt hat, dass viele Produkte ja einfach komplett unprofitabel geworden sind. Denn ich denke, man muss man sich nichts vormachen, dass ein Produkt auf einem Marktplatz zu verkaufen grundsätzlich schon mal unprofitabler ist, als es über eigene Fulfillment-Kanäle zu verkaufen, ist nichts Neues.
Und, also nicht immer, um einmal reinzugrätschen.
Nicht
immer. Also da haben wir viele Gegenbeispiele, aber ich beziehe mich natürlich auch wieder vor allem auf
das
die Amazon-Marktplatzwelt. Aber dem würde ich nicht mehr so pauschal zustimmen. Aber ja, es gibt, es ist vielleicht überwiegend so, dass man es im eigenen Shop noch besser hinbekommen sollte. Aber wenn man sich das alles auch fair
reinrechnet, man lernt ja nie aus,
fair reinrechnet, muss man ja sagen. Was man dort in die Entwicklung steckt, was man da auch in etwaige Agencies für alles Mögliche steckt, dann die ganzen Meta, Google, was auch immer, Ads. Muss ich nur reinkriegen, dass ich teilweise anders sehe.
Ist ja gut. Also ich bin ja immer happy, wenn ich sowas höre, weil das ja bedeutet, dass das Marktplatzgeschäft nicht immer nur negativ betrachtet werden muss, was die Faktoren angeht. Ich nehme das mal mit bei uns. Nein, aber es ist genau, also Pricing und auch so Reduzierungsgrenzen, sage ich mal, sind Themen, die wir einfach ganz doll angegangen sind. Und da hat die Logistik und die Logistikkosten einfach einen sehr, sehr großen Einfluss drauf gehabt. Und hat bei uns halt dazu geführt, dass aufgrund der Struktur, in der wir gerade mit Zalando sind, bei uns das ZFS-Geschäft gerade einen sehr, sehr hohen Fokus bekommt. Wir haben aktuell da auch mehr Länder, also wir haben ein paar Länder hybrid live bei Zalando, haben aber über ZFS ganz klar auch so ein paar Märkte mit angeschlossen, wo wir jetzt einfach mal auch so ein bisschen ausprobieren wollen. Okay, wie funktioniert es da? Ist es irgendwie, können wir da die Marktmacht oder die Marktanteile von Zalando vielleicht auch nutzen, um neue Kunden zu erreichen? Weil das ist auch was, wo ich irgendwie die ganz große Stärke vom Marktplatzgeschäft auch sehe, dass wir ja die Plattform auch grundsätzlich als Schaufenster nutzen können, um halt Neukunden zu gewinnen, die dann im besten Fall halt dann auch bei uns im eigenen Shop zu loyalen Kunden werden.
Was gibt es für Wünsche oder Forderungen von Marktplätzen, aber wenn man jetzt aus deren Sicht schaut, den könnt ihr nachkommen und welchen wollt ihr nicht nachkommen. Ich meine, im Bereich Logistik bist du schon mal eingetaucht. Mhm. Vielleicht können wir auch das Thema Retail Media anreißen oder andere Promotions. Ich gehe mal davon aus, gerade bei so einer bekannten Marke wie Tom Taylor, seid ihr mit allen da in Gesprächen, habt wahrscheinlich auch persönliche Ansprechpartner und ich bin mir sicher, die haben alle, ob es jetzt Amazon ist oder Zalando oder Otto, ganz, ganz tolle Ideen, was sie eigentlich alles mit euch machen können, wie sie euch voranbringen.
So, ja, was davon ist, kostet immer sehr viel Geld, ja. Das kann ich nur schon mal vorweg sagen.
Was davon ist hilfreich und was auch nicht, natürlich eben im Hinblick auf diese Profitabilitätsstrategie, die ihr anscheinend sehr, sehr streng fahrt.
Genau, ich muss da fairerweise sagen, dass ich da nicht Spezialistin für bin. Ich habe mich aber natürlich im Vorfeld von meiner lieben Kollegin da briefen lassen, damit ich hier keinen kompletten Quatsch erzähle. Wir haben, wie du schon ganz richtig gesagt hast, bei Zalando auch einen persönlichen Ansprechpartner aus deren Marketingteam, der sich ganz lieb um uns kümmert und da immer ganz tolle Ideen auch hat. Zalando hat, genauso wie Amazon ja meine ich auch, aber auch ein Self-Service-Tool, wo man Kampagnen drüber fahren kann. Und das nutzen wir gerade so, wenn es um Sponsored Product Ads geht, ganz, ganz viel. Also das ist auch so der Kern, den wir tatsächlich machen. Man muss dazu sagen, dass Tom Taylor ja nicht nur ein Marketing-Team hat, sondern dann pro Abteilung ein Marketing-Team da sitzt. Und man irgendwie auch gucken muss, dass man die Ansprüche von allen Teams so unter einen Deckel bekommt. Letztes Jahr, um da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, war es halt zum Beispiel noch so, dass bevor Zalando deren Strategiewechsel hatte und dadurch sehr viel mehr Druck jetzt einfach auf dem Marktplatzgeschäft liegt, wir das Brand-Marketing-Team, das Wholesale-Marketing-Team und das Marktplatz-Marketing-Team an einen Tisch bringen mussten, um die Tom-Taylor-Marketing-Strategie für Zalando auszuarbeiten. Und du kannst dir vorstellen, je mehr Teams an einem Tisch sitzen, desto schwieriger wird es. Und alle wollen so wenig Geld wie möglich ausgeben, aber den größten Impact haben. Und deswegen ist das Marketing-Spiel oder das Retail-Media-Spiel bei Tom Taylor im Hinblick auf die Marktplätze eher vorsichtig zu betrachten. Weil wir natürlich auch immer gucken, okay, funktioniert es eigentlich überhaupt? Wir hatten jetzt gerade den Fall bei Otto, dass wir da eine Kampagne geschaltet haben und einfach auch merken mussten nach einem Zeitraum, dass es einfach nicht so funktioniert, wie wir es von anderen Marktplätzen gewohnt sind. Und wir uns dann auch dafür entschieden haben, okay, dann machen wir es nicht. Dann müssen wir jetzt halt erstmal gucken, auch wenn das Team von Otto dahinter steht und sagt, so, das entwickelt sich alles noch in andere Richtungen, beziehungsweise wir haben hier andere KPIs als Maßstab, dass wir für uns jetzt erstmal sagen müssen, mit dem Setting, was wir gerade haben, können wir es nicht abbilden, das so zu machen, wie das, wie wir uns das vorstellen, wie Otto sich das vorstellt, deswegen machen wir es halt gerade nicht. Dafür machen wir es bei Zalando natürlich irgendwie dauerhaft, muss man sagen. Also wir haben immer ongoing Kampagnen, die da laufen und dann ab und zu in besonderen Sales-Momenten auch nochmal Branding-Kampagnen on top. Aber da nutzen wir auch mehr fairerweise die Self-Service-Tools, die angeboten werden, die sich ja auch stetig weiterentwickeln. Zalando hat ähnlich zu Amazon ja auch ein ganz großartiges Brand-Shop-Tool, was man eigenständig bearbeiten kann, was im Grundgerüst vor allem auch kostenfrei ist, was irgendwie, finde ich, einfach immer sehr schön ist. Man muss quasi nur die Arbeitszeit reinstecken, aber es gibt keine Extrakosten on top. Und da haben sie jetzt gerade ganz frisch gelauncht, dass man jetzt halt auch Kollektionen, die in dem Brand-Shop quasi mit extra Bildmaterial unterstützt werden, auch bewerben kann. Von daher, da entwickeln sie sich auch stetig weiter, was sie auch machen müssen, weil ich denke mal, in der letzten Podcast-Folge von euch über das Thema Retail-Media ist es ja auch deutlich geworden, dass Amazon da definitiv ganz weit vorne ist und viele andere Plattformen da eher noch ein bisschen, wie wurde es ausgedrückt, war es Lamborghini versus Skateboard, glaube ich, unterwegs.
Von daher.
Ja, genau, aber das so viel zu dem Thema.
Ja, vielen Dank für die Transparenz. Ja. Ich höre raus, was ja auch genau richtig ist. Ihr könnt und wollt es nicht pauschal beantworten. Ist es jetzt gut oder schlecht für euch? Und ich glaube, das ist ja auch genau das, wo ihr schon relativ weit jetzt seid, dass ihr eben eure Metrics auf Produktebene bestenfalls parat habt. Und das sollte im Retail Media auch so sein. Das ist, was wir ja auch mal mit unseren Kunden durchgehen, da Workshops für machen. Dass es kein pauschales Thema ist, sondern man muss wirklich auf Produktgruppen, bestenfalls auf Produktebene runter, wenn denn die Daten das hergeben. Die muss man meistens ja dann doch auch aufwendig dafür auseinander friemeln, um wirklich zu wissen, welche Kampagne hat jetzt wo welchen Impact. Und im Endeffekt würde ich auch zusammenfassen, wenn ihr wirklich sagt, Profitabilität ist gerade alles, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die ein oder anderen Kampagnen auf manchen Marktplätzen auch einfach keinen Sinn machen. Und trotzdem muss man sagen, wenn man wachsen möchte, ist Retail Media natürlich gigantisch, selbst natürlich auch auf Otto.
Absolut. Ich möchte da Retail Media bei Otto überhaupt nicht kleinreden. Das war für uns einfach in dem Moment. Und ich glaube, da muss man, oder beziehungsweise möchte ich auch sehr ehrlich sein, wenn man einfach merkt, dass Kampagnen nicht funktionieren, muss man dann vielleicht auch in dem Moment die Eier in der Hose haben, um zu sagen, so, okay, dann schalte ich es jetzt ab. Dann ist es jetzt halt gerade einfach nicht das, was wir machen sollen. Und wir versuchen es dann einfach nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Und da halt es nicht nur, weil man jetzt momentan sagt, so ohne Retail Media geht es nicht, da irgendwie drauf sitzen zu bleiben. Denn in dem Moment, in dem es einem nur Geld kostet und kein Geld einbringt, ist es halt auch nicht das, was einen langfristig nach vorne bringt.
Ja. Lass uns mal den Bogen spannen von Marketplace allgemein zu E-Com, also zu eurem Online-Shop. Da würde mich interessieren, weil du hast ja schon angedeutet, dass ihr euch, glaube ich, auch ein Lager teilt, so wie ich es verstanden hatte. Was sind Vorteile, also was sind so ein bisschen Chancen, die man da mitnehmen kann, wenn man das Ganze zusammen betrachtet? Und was ist auch immer wieder schwierig, wahrscheinlich auch intern, weil ihr jetzt nicht vielleicht für jeden Kanal wie alle fünf People habt.
Ja, das wäre sehr schön. Irgendwann vielleicht. Ja. Also wir haben bei Tom Taylor das so aufgebaut, dass wir allgemein einen D2C-Bereich haben. Also da ist Retail und E-Commerce drunter vereint. Und zum E-Commerce gehört halt auch der Marktplatz. Und dieses E-Com-Marktplatz-Team wird oder Bereich wird von einem Buying-Team unterstützt, die genau unsere Kollektion einkaufen, dann übergreifend für alle Plattformen und sich da natürlich dann irgendwie so ein bisschen auf die Verkaufszahlen aus der Vergangenheit und andere Matrixen irgendwie einschießen, um das bestmögliche Ergebnis für sowohl den eigenen Shop als auch unsere Marktplätze dann präsentieren zu können. Und auch da gab es oder gibt es ongoing Veränderungen, wie man das angeht, welche Ziele man sich da setzt, wollen wir, weil das ist ja auch immer was man im eigenen Online-Shop gerne machen möchte, das komplette Sortiment anbieten oder sagen wir, nee, wir müssen auch hier so ein bisschen gucken, was wird denn eigentlich gekauft, weil auch wir wollen uns natürlich nicht das Lager volllegen, denn auch da muss man ehrlich sein, bei der Kollektionsgröße, die wir haben, nicht jedes Produkt ist ein Bestseller. Und auch da gibt es Produkte, die vielleicht einfach dann nicht dem Kunden Wunsch entsprechend, so wie wir uns das vorgestellt haben. Von daher kauft unser Buying-Team ein für Marktplätze und für den Online-Shop. Das wird alles bei uns ans Lager geliefert. Wir haben einen zweiten Lagerstandort, wo unsere NOS-Ware liegt, die dann auf, ich glaube, zweiwöchentlicher Basis, wenn ich da jetzt richtig mich dran erinnern kann, nachgezogen wird. Und der große Vorteil, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, wir teilen uns das Risiko. Das heißt, es kann immer mal ganz gut passieren, dass ein Produkt auf Zalando ganz fantastisch funktioniert und bei uns im eigenen Online-Shop überhaupt nicht. Wir hatten das letztes Jahr mit einer ganz stumpfen, mit so einer Beanie-Mütze. Die hat sich im Online-Shop überhaupt nicht verkauft. Dafür ist die auf Zalando abgegangen wie Schmitz Katze. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite der große Vorteil und auf der anderen Seite aber auch der große Nachteil, denn es ist einfach Fakt, dass die Produkte, die auf den Marktplätzen verkauft sind, zum Teil andere sind als die, die bei uns im eigenen Onlineshop verkauft werden. Das heißt, wir können halt auch die Gefahr laufen, dass ein Produkt, was ein Bestseller hätte werden können, nicht tief genug eingekauft worden ist, weil es für den Onlineshop nicht so relevant ist wie für einen Marktplatz. Und ich denke mal, deswegen ist es so, ja, es ist eine zweiseitige Münze und mit dem aktuellen Setting, was wir haben, sind wir alle zufrieden, aber es ist definitiv ausbaufähig. Aber das ist ja das Schöne, wir lernen stetig dazu. Die Tools, die wir uns da so zusammenbauen mit unserem BI-Team, die unterstützen uns da immer besser, um irgendwie die besseren Entscheidungen zu treffen. Und auch wenn ich selber, und da mache ich häufig genug drei Kreuze, nicht selber den Einkauf mache, sind wir natürlich im täglichen Austausch mit unserem Buying-Team. Wir haben auch die Büros direkt nebeneinander, von daher sehen wir uns auch tagtäglich und können da irgendwie sehr schnelllebig Eindrücke mitteilen oder auch Ideen, die wir irgendwie haben oder neue Tools, die dann von Zalando vorgestellt werden, neue Analysen, die im Z-Direct, das ist so ein bisschen das Seller-Central von Zalando, dann irgendwie auch angezeigt werden und gegebenenfalls dann Einkaufsentscheidungen unterstützen.
Ich höre raus, ihr habt eine Sortimentsstrategie, aber wenn ich das richtig verstehe, ist sie sozusagen oder kann sie noch nicht so dediziert sein, dass ich eben auf dem Marktplatz nur die Produkte habe, auf dem nur die, sondern es ist schon auch so, dass die relativ umfassend Tom Tailor dann jeweils angeboten würde, auch angeboten werden sollte?
Genau, aktuell ja. Das hängt aber nicht nur mit der Einkaufsstrategie zusammen, sondern es hängt aktuell auch noch ganz stark mit den technischen Voraussetzungen zusammen, die wir, die uns hier gegeben sind. Auch da nochmal quasi die Kurve zurück. Wie gesagt, Tom Tailor kommt aus dem Wholesale bzw. Retail und da war nicht so, oder da war der Fokus lange, lange nicht so sehr auf den nachgelagerten Systemen, sodass wir jetzt gerade wirklich so ein, ja, kämpfen kann man schon sagen, am Kämpfen sind, die Systeme so aufzubereiten, dass wir einfach diese Entscheidung auch treffen können. Wir arbeiten gerade noch mit sehr vielen Workarounds, um Sortimente einzugrenzen, haben da in der Vergangenheit auch schon total gute Maßnahmen finden können. Es ist dann sowas Simples wie zum Beispiel zu sagen, okay, alle Produkte unter einem bestimmten Preis werden einfach nicht auf Marktplätzen angeboten. Die können im eigenen Onlineshop angeboten werden, weil wir da natürlich auch eine höhere Anzahl der Teile pro Paket haben. Aber auf Marktplätzen ergibt es einfach keinen Sinn. Oder dass unsere Lizenzprodukte, wir haben ja vielleicht da nochmal kurz die Erklärung dazu, Schuhe, Taschen, Sonnenbrillen, Parfums und sowas werden ja nicht, also sind Lizenzprodukte, sind bei unseren Lizenzpartnern, die dann unter Tom Tailor quasi verkaufen, die wir als Tom Tailor dann auch einkaufen. Da ist offensichtlich dann ein bisschen schlechtere Marge drauf, was dann im Umkehrschluss auch dazu führt, dass solche Produktgruppen anders betrachtet werden als Produkte, die von uns selber produziert worden sind. Genau, aber wir helfen uns in der Sortimentstrategie dadurch, dass wir dann maximale Reduzierung, minimale Preise eingeben, dass wir ganze Produktgruppen per se ausschließen, bis wir dann technisch in der Lage sind. Und das toi 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 soll eigentlich noch diesen Monat passieren. Ein bisschen Druck aufbauen auf die IT ist, glaube ich, immer ganz gut. Sollen wir dann auch technisch in der Lage sein, einfach auf Artikelebene sagen zu können, das Produkt wollen wir nicht auf Zalando verkaufen, dafür wollen wir es auf Otto verkaufen. Genau, das soll diesen Monat endlich soweit sein. Und ich freue mich da sehr drauf, weil ich glaube, das wird unser Marktplatzgeschäft und unserem Daily Business vor allem auch einfach nochmal einen ganz, ganz anderen Input geben und ganz andere Möglichkeiten aufzeigen, da irgendwie noch besser agieren zu können. Und ja.
Das klingt auf jeden Fall stark, also drück die Daumen, dass das bald online ist. Wir haben jetzt viel über die verschiedenen Marketplaces gesprochen, also die Vor- und Nachteile, auch über Logistik. Ich würde nochmal gerne zurück auf das Thema Daten, Produktdaten, auch die ganzen Basisdaten kommen. Könnt ihr dort auch von dem Online-Shop profitieren? Also kann ich mir das schon, habt ihr eine Quelle der Wahrheit, wo alles draus gespeist wird, oder wird das doch relativ separat produziert und angelegt, das ganze Thema Content?
Wir haben da, also eine Wahrheit wäre schön, aber wir arbeiten auch daran, dass das irgendwann der Fall ist. Also wir haben ein PLM-System, wo unser Design-Team reinarbeitet und die also Basisproduktdaten dann aus diesem PLM-System an unser PIM weitergegeben werden. Und unser PIM-System ist dann die Wahrheit für den Online-Shop und die Marktplätze. Also von da aus werden dann die Daten alle an Tradebyte, also wir arbeiten mit Tradebyte zusammen, dann weitergegeben. Und wir haben da im letzten Jahr so viele Verbesserungen machen können. Da bin ich auch, muss ich ehrlicherweise an dieser Stelle nochmal sagen, wahnsinnig stolz auf unser Team, was wir da irgendwie jetzt schon gewuppt haben, trotz der kurzen Zeit. Einfach ganz, ganz viele Fehlercodes, die normalerweise immer aufgetaucht sind, jetzt durch die Produktdatenoptimierung irgendwie auszumerzen, sodass wir inzwischen bis auf jetzt so das normale Mapping, ich denke, das kennt jeder Marktplatzmanager, eigentlich relativ wenig nacharbeiten müssen in Tradebyte, weil die Daten schon so aufbereitet sind, dass wir da eigentlich ganz gut durchkommen.
Ja, cool. Sag doch mal zum Abschluss, wenn du mal so einen Blick in die Glaskugel machst, in die Zukunft. Ich würde mal so den 5-Jahres-Horizont aufmachen. Du hast ja jetzt schon einiges miterlebt, wie du skizziert hast, und bist ja auch wirklich maßgeblich beim Umbruch bei euch beteiligt. Also wirklich echt, echt cool, wie engagiert du da bist. Was glaubst du denn, wo geht's hin? Werden wir auch in 5 Jahren über 2, 3 große, wichtige Marketplaces sprechen? Muss es auch gar nicht jetzt nur auf Tom Tailor beziehen, darf es auch gerne allgemein sprechen. Mhm. Werden alle wieder breiter aufgestellt, so im Bereich Lifestyle und Fashion. Was glaubst du, passiert
Ja, mega spannend, vor allem 5 Jahre im Marktplatzgeschäft, Halleluja. Also ich, wenn ich jetzt allein die letzten 3 Jahre betrachte, wird mir schon übel an Veränderungen, die da alle gekommen sind.
Also eins kann ich dir sagen, um einmal kurz direkt reinzugrätschen. Ja. Ich glaube, wir werden immer noch über das Thema Produktdaten und Datenprobleme sprechen.
Definitiv. Wahrscheinlich. Aber das ist, glaube ich, auch eines der Dinge, die ich auch so auch für die nächsten 5 Jahre wirklich einfach noch mit auf einem anderen Level wahrscheinlich. Also ich denke, es wird sehr viel KI-unterstützter sein, was die Produktdaten angeht, dass das ein ganz, ganz großes Thema ist. Ich glaube, dass der Einfluss, also ich meine, den merken wir jetzt schon, noch nicht so doll, wie ich gedacht hätte, aber er ist auf jeden Fall spürbar, so der Einfluss von Shein und Temu, solchen Plattformen einfach noch mal mehr zunehmen wird. Und dass an sich das Marktplatzgeschäft, man merkt es ja bei Zalando so im letzten Jahr jetzt schon, sehr viel mehr auf diesen Lifestyle-Gedanken gehen wird, als wirklich ein reines Shopping-Erlebnis zu sein. Also es ist viel, viel mehr ein Erlebnis wird, online irgendwie sich Produkte anzuschauen, als nur den reinen Verkaufsprozess quasi zu haben. Und wegen der Anzahl der Plattformen, ja, es wäre ja schön, wenn wir weiterhin irgendwie eine relativ große Landschaft hätten und da irgendwie nochmal ein paar neue Player mit dazukommen und es nicht so den reinen Druck gibt, dass man irgendwie, wenn du nicht auf den und den Plattformen bist, dass du dann sowieso nicht existierst. Ich befürchte allerdings mit den aktuellen Entwicklungen, dass es eher bei dem aktuellen Bild bleiben wird, dass da vielleicht nochmal einer mit dazukommt, aber tendenziell sich wahrscheinlich auch eher nochmal welche verabschieden werden, die dann einfach nicht die Manpower dahinter haben, um Prozesse so anzupassen, um mit dieser Geschwindigkeit einfach auch mitzuhalten, die ein Amazon vorlegt, die an irgendeiner Stelle vielleicht auch ein Zalando vorlegt, aber die sind technisch definitiv noch nicht so weit, wie ein Amazon das ist oder wie auch dann die asiatischen Player sind, was die alles an Daten mitbringen und auch an Möglichkeiten mitbringen.
Ja.
Und ja. Genau. Ja,
coole Sichtweise. Du hattest ja auch gerade Temu und Shein angesprochen. Das sind ja, sag ich mal, neue Ökosysteme. Ich finde es aber auch spannend, was passiert innerhalb von Zalando, Amazon, Otto, was eben ausländische Unternehmen und Brands, beziehungsweise um es einfach mal konkret zu machen, chinesische Anbieter angeht, wo man ja ganz klar sagen muss, dass Amazon damit überschwemmt ist. Das wissen die auch. Ich nenne da immer gern wieder mein Beispiel, was ich mal vor Jahren schon, ich glaube, es ist mindestens 3 Jahre her, herausgefunden hatte. Da hatten wir mit unserer Analyse-Software uns die paar Fashion-Kategorien angeguckt. Und ich glaube, das war die Fashion-Kategorie Damenhandtaschen mit Henkel. So, also Damenhandtaschen. Und da hatten wir dann rausgefunden, dass auf der ersten SERP 70% chinesische Anbieter waren. Das heißt, 70% waren davon schon chinesische Produkte, was der Endkonsument ja gar nicht mitbekommt, weil er eigentlich sie gar nicht anguckt, wer das verkauft oder weil die mittlerweile natürlich irgendwie durch irgendwelche Subfirmen oder was auch immer das so ein bisschen verdecken können. Hast du da eine Sicht drauf? Weil, also ich glaube, für euch ist es ja gerade nicht so relevant, weil ja Zalando und Otto da, sag ich mal, sehr restriktiv sind. Auf Amazon ist es ja anders. Aber was sagst du zu dem Thema?
Ja, erstmal, also wenn das Zahlen von vor 3 Jahren sind, möchte ich nicht wissen, wie das jetzt aussieht. Und ich denke, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den du da auch genannt hast. Dem Endkunden ist es am Ende in den meisten Fällen relativ egal, von wem das Produkt kommt. Das ist ja auch was, was Tom Taylor dann doch auch grundsätzlich jetzt nicht auf die chinesischen Player oder Händler betroffen, aber so allgemein auf das Einkaufserlebnis auf Zalando, wovon Tom Taylor auch ganz stark betroffen ist, dass dem Kunden am Ende des Tages egal ist, ob das weiße T-Shirt jetzt von Tom Taylor kommt oder von einer anderen Mainstream-Marke. Wenn das Bildmaterial im ersten Moment ansprechend ist und der Preis ansprechend ist, und ich denke mal, das ist so der ausschlaggebende Punkt, ist das eher die Grundlage für die Kaufoption. Und das wird sich in den nächsten Jahren auch noch mal mehr daraufhin gehend anpassen. Es wäre natürlich schön zu sagen, und es ist auch was, was bei Tom Taylor ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, dass irgendwie Kunden viel mehr darauf achten, ob die Produkte nachhaltiger sind, in welcher Art und Weise auch immer. Oder, weiß nicht, dem Kunden wieder wichtiger wird, was für Werte das Unternehmen auch mit sich bringt. Aber ich glaube, das ist ein Wunschdenken und vielleicht auch ein bisschen naiv, irgendwie darauf zu hoffen, weil ich denke mal, der Großteil der Kunden wird auch mit der aktuellen Wirtschaftslage, ohne da jetzt genauer drauf eingehen zu wollen, einfach weiterhin sehr preissensibel bleiben und weniger darauf achten, okay, von wem ist denn das Produkt eigentlich?
Ja. Juliana, ich bedanke mich sehr herzlich
sehr
für die ganz konkreten Insights und die Transparenz. Wirklich cool, was du alles geteilt hast.
Darf ich vielleicht noch eine kurze Werbung machen? Nur eine ganz, ganz schnelle.
Kannst alles sagen. Ich schaue danach dann, ob ich es rausschneide oder nicht.
Für alle, die auf die K5 gehen, gibt es nämlich am Mittwoch um 15:30 einen ganz tollen Beitrag von meinem Kollegen Maximilian Zippel über das Thema CRM und die Tom Taylor App. Also wer da Bock drauf hat, definitiv mal vorbeischauen. Und natürlich grundsätzlich einfach nur Tom Taylor Produkte kaufen. Ich meine, darüber müssen wir nicht sprechen.
Ja, das hättest du am Anfang sagen müssen, ne? Nicht am Ende.
Nachschmarrn.
sehen wir uns auf dem nächsten AOM in Köln oder München?
Na sicher. Ich melde mich ja einfach immer grundsätzlich für alle AOMs an. Weil auch da, um da jetzt nochmal so ein bisschen Liebe zu verteilen, also ich muss echt sagen, das sind immer so meine Highlight-Momente. Ich liebe es ja auch, auf die ganzen Messen zu gehen, und es ist auch immer schön, aber so richtig in den Austausch kommt man dann halt erst auf so Events wie dem AOM.
Ja,
vielen Dank. Von daher, danke dafür.
Vielen Dank dir und dann bis bald. Mach's gut.
Bis bald.
Ciao.
Tschüssi.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.